Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 6. September 2021, gleich dem 15. Schahriwal 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Doppelmoral des Westens bezüglich verstärkter Cyberspace-Überwachung in Frankreich und Iran. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident telefoniert mit seinem französischen Amtskollegen. Iran verurteilt Angriffe auf Panjshir-Tal und fordert Taliban auf, ihre Verpflichtungen einzuhalten. 6 palästinensische Gefangene fliehen aus israelischem Gefängnis, Hamas nennt es heroisch. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident telefoniert mit seinem französischen Amtskollegen. Der iranische Präsident Seyed Ebrahim Raisi hat in einem Telefongespräch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron bekräftigt, dass Iran den Ausbau der Beziehungen zu Frankreich, insbesondere auf den Gebieten Wirtschaft und Handel, begrüßt. Wir sind bereit, mit Frankreich unsere umfassenden Kooperationen mit Europa zu beginnen, sagte Raisi am Sonntag im Telefonat mit Macron. Über die iranische Politik gegenüber dem Irak, sagte er, die Politik der Islamischen Republik Iran hat stets darin bestanden, das irakische Volk bei der Herstellung von Frieden und Ruhe zu unterstützen. Auch die Kooperationen unter den Ländern in der Region sind sehr nützlich, um Sicherheit herzustellen. Der iranische Präsident deutete darauf hin, dass die USA die Terrormiliz IS ins Leben gerufen haben und sie unterstützten. Die US-Amerikaner müssen wegen der Unterstützung des IS und des neuen Terrorismus vor der Weltöffentlichkeit Rede und Antwort stehen, sagte er weiter. Raisi prangerte die Politik einiger Länder, die den Terrorismus in Gut und Böse einteilen an und erklärte, dass Iran den Terrorismus in jeder Form verurteilt. Aus der Sicht Irans gäbe es keinen Unterschied zwischen dem IS in Damaskus, IS im Irak und IS in Khorasan. Zu den Atomgesprächen sagte er im Telefonat mit Macron, »Wir sind nicht gegen nützliche Verhandlungen. Ziel und Ergebnis der Gespräche muss die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran sein. Verhandlungen im Sinne von Verhandlungen sind nutzlos.« In diesem Telefongespräch forderte Präsident Macron seinerseits die Vertiefung der iranisch-französischen Beziehungen. Er wies unter anderem auf die Anwesenheit afghanischer Flüchtlinge in Iran hin und sprach sich für die Unterstützung Irans durch das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge aus. Iran verurteilt Angriffe auf Panjshir-Tal und fordert Taliban auf, ihre Verpflichtungen einzuhalten. Iran hatte die Angriffe auf das Panjshir-Tal am Sonntagabend auf das Schärfste verurteilt und erklärt, dass die Taliban ihren Verpflichtungen nachkommen müssen. Die Nachrichten aus Panjshir sind besorgniserregend. Die Angriffe der vergangenen Nacht werden aufs Schärfste verurteilt, sagte der Sprecher des Außenministeriums Saeed Khatibzadeh während seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Montag. Khatibzadeh betonte die Notwendigkeit, das Problem von Panjshir im Dialog zu lösen und sagte, eine Belagerung des Tals sei angesichts des Völkerrechts und des humanitären Rechts keineswegs akzeptabel. Niemand sollte diesen Weg im Brudermord enden lassen, sagte der iranische Sprecher. Die Taliban müssen ihren Verpflichtungen nachkommen, die Bevölkerung von Panjshir aushungern zu lassen und ihr Wasser, Strom und weiteres abzuschneiden, ist ein Grund zum Bedauern. Khatibzadeh drückte auch sein tiefes Bedauern über den Märtyrertod der afghanischen Führer während der Anschläge am Sonntagabend aus. Der Märtyrertod der afghanischen Führer ist eine Quelle tiefen Bedauerns und Kummers. Ich warne eindringlich, dass alle roten Linien und völkerrechtlichen Verpflichtungen eingehalten werden müssen, sagte Khatibzadeh und fügte hinzu, Iran beobachte die Entwicklungen im Nachbarland genau. Khatibzadeh sagte ferner, Iran sei gegen jegliche ausländische Einmischung in Afghanistan und beobachte mögliche Interventionen. Er riet jenen Freunden, die einen strategischen Fehler machen, zu erkennen, dass das afghanische Volk dieselben Leute sind, die dafür gekämpft haben, von den USA geführte ausländische Truppen aus ihrem Land zu vertreiben. Er forderte abschließend die zuständigen internationalen Institutionen und die Länder der Region auf, Afghanistan dabei zu helfen, Frieden und Stabilität zu erreichen. 6 palästinensische Gefangene fliehen aus israelischem Gefängnis. Hamas nennt es heroisch. Mindestens 6 palästinensische Gefangene sind über Nacht aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis geflohen, während Regimetruppen eine Fahndung starteten, um sie zu verhaften, hieß es in Medienberichten am Montag. 5 von ihnen gehören der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad an und stammen aus Städten in der Nähe der besetzten Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland. Es wird angenommen, dass die Zellengenossen die lebenslange Haftstrafen verbüßen durch einen unterirdischen Tunnel aus dem Gilboa-Gefängnis im Norden Israels geflohen sind, den sie in den letzten Monaten ausgehoben hatten. Das Gilboa-Gefängnis ist eines der am höchsten befestigten Haftzentren in Israel. Ein Verantwortlicher der israelischen Strafvollzugsbehörde bezeichnete den Verstoß als einen schwerwiegenden Sicherheits- und Geheimdienstversagen. In einer kurz nach dem Vorfall veröffentlichten Erklärung nannte der Islamische Dschihad die Flucht heroisch und sagte, sie habe das israelische Verteidigungssystem schockiert. Hamas-Sprecher Fawzi Barhum sagte, die Flucht beweist den Mut dieser Gefangenen, die Freiheit trotz solch strenger Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen. Es ist eine heroische und beeindruckende Aktion. Dies ist ein Sieg für den Willen und die Entschlossenheit unserer heldenhaften Gefangenen und eine echte Herausforderung für das zionistische Sicherheitssystem, das die Besatzungsmacht als das Beste der Welt rühmt, sagte er in einer Erklärung. Nach Berichten über den Gefängnisausbruch durch palästinensische Häftlinge wurde in Jenin von feierlichen Schüssen berichtet. USA und Großbritannien verurteilen jemenitischen Angriff auf Saudi-Arabien. Ansarullah nennt es natürliche Reaktion. Hohe amerikanische und britische Diplomaten haben am Samstag den jüngsten Raketen- und Drohnenangriff des Jemen gegen die Ostprovinz Saudi-Arabiens kritisiert. In einer Erklärung am Sonntag bezeichnete US-Außenminister Antony Blinken die Operation als völlig inakzeptabel und sagte, solche Angriffe bedrohen das Leben der Bewohner des Königreichs, darunter mehr als 70.000 US-Bürger. Die Ansarullah-Bewegung, die seit 2015 den Jemen gegen einen von Saudi-Arabien auferlegten Krieg verteidigt, bekannte sich zu dem Vergeltungsangriff und sagte, sie habe die Anlagen des saudischen Ölgiganten Aramco in Ras Tanura in der Stadt Dammam mit Drohnen und ballistischen Raketen getroffen. Als Teil der Bekämpfung der Verbrechen der von Saudi-Arabien geführten Aggression gegen unser Land führten unsere Streitkräfte die 7. Operation Ausgewogene Abschreckung, die auf lebenswichtige Einrichtungen und Militärstützpunkte des saudischen Feindes abzielt, sagte er am Sonntag laut Jemens Al-Masira-Fernsehen. Die britische Regierung reagierte auch auf die Operation, wobei Außenminister Dominic Raab sie als rücksichtsloses Verhalten der Widerstandskämpfer von Ansarullah bezeichnete und Iran die Schuld gab, dieses zu erleichtern. Mohammed Bahiti, Mitglied des Politbüros der Ansarullah-Gruppe, bezeichnete die Operation als natürliche Reaktion auf Aktionen der Aggressorenländer. In Bezug auf die jüngsten Bombenanschläge von Ma'rib durch Saudi-Arabien und seine Verbündeten prangerte der hochrangige Ansarullah-Verantwortliche die Doppelmoral der internationalen Gemeinschaft an. Jüngst waren sie stolz darauf, Marib 170 Mal bombardiert zu haben, sagte er, und wir haben keine Verurteilung von außen gesehen. Er betonte weiter, dass ein Frieden in dem vom Krieg verwüsteten Land nicht möglich sei, außer durch das Aufheben der Blockade, das Stoppen der Aggression und den vollständigen Abzug ausländischer Truppen. Assad, Syrien wird libanesischem Volk beistehen und es auf allen Ebenen unterstützen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat erklärt, sein Land werde den von Krisen heimgesuchten Libanon weiterhin unterstützen und seinen Menschen auf allen Ebenen zur Seite stehen. Der syrische Staatschef machte die Zusagen am Sonntag bei einem Treffen mit einer libanesischen Delegation, angeführt vom Vorsitzenden der libanesischen Demokratischen Partei, Talal Arslan, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a. Assad betonte, dass die Beziehungen zwischen Damaskus und Beirut nicht unter dem Einfluss von Veränderungen oder Umständen stehen sollten und dass beide arabischen Nationen daran arbeiten sollten, die bilateralen Beziehungen zu stärken. Er hob ferner hervor, dass die Besucherdelegation, die er als das wahre Gesicht des Libanon bezeichnete, die Mehrheit der Libanesen vertritt, die an die Notwendigkeit und Bedeutung der Beziehungen zum Nachbarland Syrien glauben. Assad erinnerte, dass die Libanesen loyal zu der Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Syrien stehen und während des letzten Jahrzehnts, in dem die vom Ausland unterstützte Militanz und der Terrorismus das arabische Land verwüstet haben, zu ihm gestanden haben. Arslan seinerseits betonte, dass Syrien der ganzen Welt die Lektion erteilt habe, sich dem globalen Kolonialismus nicht zu ergeben, und betonte, dass das Leiden der Libanesen und Syrer das Produkt des Neokolonialismus ist, der versucht, die Nationen ihrer Rechte und Würde zu berauben. Der Libanon, Heimat von mehr als 6 Millionen Menschen, steckt seit Ende 2019 in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, die durch einen politischen Stillstand und anhaltende Energieknappheit noch verschärft wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 26 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hunderte Tote und Verletzte, davon 33 US-Soldaten oder US-Personal, ist die traurige Bilanz des großen Anschlags am Kabuler Flughafen vom Samstag. Bei der zweiten großen Explosion in Flughafennähe haben US-Spezialisten die größte CIA-Station dort gesprengt, um zu verhindern, dass geheimes Material in die Hände der Taliban fällt. Doch die ganze Lage in Afghanistan bleibt chaotisch, hauptsächlich weil Washington in gewohnter Weise einseitig ein sehr gefährliches Programm umsetzen. In unserem Interview mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, sprechen wir über dieses Terror- und Chaosmanagement. Heute hören Sie den vierten Teil des Interviews. Das vollständige Gespräch können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hostel, wenn man sich die Lage nun in Afghanistan anschaut, da stellt man so leicht fest, dass die Menschen zuallererst sehr frustriert sind. Banken sind leer, wenn die Kunden dorthin laufen, da bekommen sie kein Geld. Sie können damit dann nicht mehr für Essen und für sonst was ausgeben, weil, wie gesagt, weil ihnen kein Geld zur Verfügung gestellt wird seitens der Banken. Und der Westen hat so ein Chaos in Afghanistan, im gesamten Land einfach hinterlassen. so verantwortungslos, dass die Menschen wirklich, wir haben darüber letztes Mal auch gesprochen, immer wieder sagen, der Westen hat uns im Stich gelassen. Aber wie kommt man aus dieser Notsituation nun heraus? Die Taliban verfügen über kein Geld, keine Mittel oder sehr wenig, aber damit können sie die gesamte Bevölkerung überhaupt nicht so einfach versorgen.
Die Taliban haben sich nach Verbündeten umgeschaut. Sie haben ja schon deutlich vor dem Truppenabzug, wurde Mullah Baradar, ein wichtiger Führer der Taliban, der auch jetzt im Kabinett sitzen wird an hoher Stelle, im Regierungskabinett der Taliban, das in diesen Stunden und Tagen gebildet wird. Der ist ja mit dem chinesischen Außenminister zusammengetroffen. Das war ein Schlag ins Gesicht des Westens und der USA, aber natürlich absolut seriös. Die Chinesen machen eine sehr seriöse Außenpolitik und die geht sehr, wie soll man sagen, folgerichtig, schrittweise vor. Und die haben das gemacht, weil sie frühzeitig klar machen wollten, was ihre Interessen sind. Zum Beispiel, dass eben die islamische Bewegung nicht anfängt, sich mit den Uiguren in China zusammenzutun und die aufzustacheln gegen Peking. Das ist ein ganz hochrangiges Interesse in China, das nimmt man sehr ernst. Und da ist man auch bereit, sehr hart zu reagieren. Sogar der enge chinesische Freund Pakistan, der wurde ja mal auf der Website des chinesischen Auswärtigen Amtes vor Jahren, ich weiß nicht, ob das da noch steht, als engster Freund Chinas bezeichnet, Pakistan. Als die aber erwischt wurden, dass sie Uiguren ausgerüstet haben, gab es ein mächtiges Rumpeln aus Peking und da war plötzlich klar, die haben überhaupt kein Problem, das ist also jetzt ungefähr 20 Jahre her, auch ihre Luftwaffe in Marsch zu setzen, die damals noch lange nicht so gut entwickelt war, wie sie jetzt ist, und ihr Militär, um Pakistan davon abzuhalten, solchen Unsinn zu veranstalten. Und das hat Pakistan aber sofort, wie soll man sagen, ernst genommen. Was übrigens nicht verhindert hat, dass Pakistan garantiert verwickelt ist in die, ich will mal sagen, CIA-Unterwanderung des Uigurengebiets in China. Also das sind alles sehr, sehr ernsthafte Dinge, die da stattfinden in der Region. Und China macht klar, wir reden mit den Taliban und schauen, dass wir gute Nachbarschaft hinbekommen. Das ist auch das Interesse der Taliban. Dann kommt die russische Seite. Hier ist es klar, dass die Russen sehr viel Verdienstvolles getan haben. Moskau hat mehrere Taliban-beteiligte Konferenzen abgehalten, auch um friedliche Übergänge in Afghanistan zu sichern. Kluge Politik, leider Gottes sich aber außenpolitisch ein bisschen festgelegt, indem es mit mehreren Staaten zusammen aus der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten die Taliban tatsächlich zu einer Terrororganisation erklärt hat. Das hilft eben außenpolitisch gar nicht, solche Festlegungen. Denn des einen Terroristen ist eben des anderen Freiheitsheld. Und das ist hier ganz besonders deutlich geworden. Jetzt sind die Taliban an der Regierung, jetzt stecken die Russen in diesem Dilemma, dass sie das irgendwie auflösen müssten. Die werden das hinbekommen, denke ich, auch deshalb, weil Russland und China in einer guten neuen Tradition ganz eng miteinander sind. Der Iran hat sich klug verhalten. Das heißt, die Nachbarn gehen hier vernünftige, abgestimmte Wege, um sich mit Afghanistan so zu einigen, dass alles möglichst ruhig und vernünftig geht. Aber das dicke Geld sitzt nun mal im Westen und dessen Chaos, zum Beispiel eben 8,1 Milliarden Euro Gelder der afghanischen Zentralbank, die in USA lagern und von den USA gesperrt sind. Vollkommen verrückt. Dann im Internationalen Währungsfonds ungefähr 430 Millionen Euro, die auch gesperrt sind. Das sind aber Notfallgelder, die den Taliban sofort ausgezahlt werden müssten. Ich habe das inzwischen hier in Deutschland verglichen mit der deutschen Situation. Ein großer Teil unseres Goldes lagert ja auch in den USA und wir kommen nicht dran. Ja, das ist auch so eine Tatsache. Also so geht es Ländern minderer Souveränität, die von Washington unterdrückt werden. Da nehme ich jetzt also Afghanistan und Deutschland zusammen an dieser Stelle. Und das ist alles unverantwortlich. Russland und China können hier Hilfe leisten. Die werden das vermutlich auch etwas später tun. Die Taliban müssen schauen, wie sie sich vernünftig mit dem Westen einigen können. Und das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass unter einer Regierung der Taliban Sicherheitsgarantien an den Westen gegeben werden. Und vermutlich wird man auch dem Westen Einfluss in Afghanistan einräumen müssen, nämlich durch sogenannte NGOs. Das passt den Taliban nicht immer, aber das ist wahrscheinlich der Preis, um tatsächlich an das eigene Geld heranzukommen und die Bevölkerungsversorgung einigermaßen sicherzustellen. Die Banken, da sehe ich auch in den letzten Stunden wieder Schlangen, die würden da nicht stehen, wenn nicht Einzelne auch Geld bekämen. Das war also während der Abflugsituation der US-Truppen, war das noch gesperrt, da ging nichts. Aber jetzt möglicherweise gibt es an der Stelle Hoffnung. Ich habe jetzt kein aktuelles Datum direkt aus Kabul, ob Menschen am Bankschalter schon wieder Geld bekommen können. Aber Einzelne haben offenbar etwas bekommen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Liebe Hörerfreunde, die Sure 49, Sure Hujurat, hat insgesamt 18 Verse. Wir haben diese Sure bis zum Vers 12 erläutert und besprechen sie heute zu Ende. Beim Vers 13 beginnend. Dieser lautet:
Ja, ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir.
O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt und erkennen möget. Gewiss, der Gelehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Angenommen, alle Menschen auf der Erde würden gleich aussehen, die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Merkmale aufweisen. Wären sie dann so einfach voneinander zu unterscheiden? Es gehört zu den Gnadengeschenken Gottes und es ist Zeichen für seine Weisheit und Macht, dass die Menschen in verschiedener Hinsicht Unterschiede aufweisen und dass verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen und Dialekten entstanden sind. Abgesehen davon ist in jedem Volk keiner wie der andere. Selbst die Eigenschaften von Zwillingen sind nicht völlig identisch und die Eltern und Personen in ihrem nahen Umfeld können sie auseinanderhalten. Der Koran verweist auf die Tatsache des Unterschiedes zwischen den Menschen hinsichtlich Abstammung und körperlicher Merkmale und auf die Weisheit, die sich hinter diesen Unterschieden verbirgt. Die Unterschiede dienen dazu, dass sich die Menschen kennenlernen und einander erkennen können und in ihren Beziehungen keine Probleme auftreten, weil sie den einen nicht von dem anderen zu unterscheiden vermögen. Allerdings gibt es Völker, die in diesen Unterschieden ein Zeichen dafür sehen, dass sie besser seien. Aber dieser Vers erklärt: Alle stammen von den gleichen Eltern ab, von Adam und Eva. Es gibt also keinen Grund für Überheblichkeit. Bei Gott genießt nur derjenige besondere Achtung, der durch Aneignung von hohen Eigenschaften, die der Würde des Menschen entsprechen und Gott wohlgefallen, innere Größe erreicht hat. Musik. Wir können uns merken: Erstens, keiner kommt aufgrund seiner Volksangehörigkeit über die anderen zu stehen. Alle wir sind die Nachkommen derselben Eltern. Zweitens, es gibt Männer und Frauen und Unterschiede hinsichtlich Gestalt, Gesicht, Hautfarbe und ethnischer Merkmale. Hinter diesen Unterschieden liegt ein tiefer Sinn und sie dienen dazu, dass die Menschen einander erkennen können. Diese Unterschiede dürfen niemanden zu Stolz und Überlegenheitsbestrebungen verleiten. Drittens, der Koran verwirft jede Art von Diskriminierung, sei es aufgrund der ethnischen Merkmale, der Zugehörigkeit zu einem Volke oder einem Volksstamm oder auch sozialer und weiterer Merkmale. Die Reinheit der Seele und die Gottesfürchtigkeit sind laut Koran das einzige Kriterium dafür, dass ein Mensch vortrefflich und lobenswert ist. Es folgen die Verse 14 und 15 der Sure Hujurat.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلت من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
Jene Wüsten-Araber sagten, wir glauben, sag, ihr glaubt nicht wirklich, sondern sagt, wir sind Muslime geworden, denn der Glaube ist noch nicht in eure Herzen eingezogen. Wenn ihr aber Allah und seinem Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von dem Lohn gegenüber euren Werken. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen beim Bekenntnis zum Glauben. Diese Verse führen vor Augen, dass einige sagen, dass sie an Gott und seinen Propheten glauben und sich damit gegenüber anderen brüsten, obwohl sie den Islam nicht praktizieren. Gemäß dem Koran befolgen sie trotz ihres Bekenntnisses zum Islam nicht die Weisungen Gottes und des Propheten. Aber mit dem Glauben müssen Werke einhergehen und umgekehrt gilt das Gleiche. Gute Werke müssen auf dem Glauben beruhen. Beide zusammen zählen etwas. Dann weist der Koran darauf hin, woran zu sehen ist, ob der Glaube wirklich in das Herz eines Menschen eingezogen ist oder nicht. Es heißt, dass ein wahrer Gläubiger nicht im geringsten am Weg Gottes zweifelt und bereit ist, sich mit Hab und Gut und Leib und Seele für die Religion einzusetzen. Es sind vier wichtige Punkte, die wir hierzu hervorheben möchten. Erstens, wer behauptet zu glauben, aber nicht gemäß den Lehren Gottes und des Propheten Gottes handelt, genießt im Leben die Vorzüge eines Muslims, aber im Jenseits geht er leer aus. Zweitens, die Wohnung des Glaubens ist das Herz und nicht die Zunge. Glauben wird durch praktischen Gehorsam erreicht und nicht durch ein Zungenbekenntnis. Mit anderen Worten, gläubiges Handeln bestätigt die Gläubigkeit des Herzens. Drittens, Nicht nur der Koran und das Wort Gottes sind zu befolgen, sondern auch der Anweisung und der Befehl des Propheten. Auch diese gehören zur Religion und müssen beachtet werden. Viertens. Auf dem Schauplatz der Anstrengungen für die Sache Gottes und der Verteidigung der Religion Gottes lässt sich feststellen, wer wahrhaftig gläubig ist. Die Sura Hudurat klingt mit den Versen 16, 17 und 18 aus.
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
زَكْ Wollt ihr Gott über eure Religion und euren Glauben belehren, wo Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Und Allah weiß über alles Bescheid. Sie halten es dir als gnädige Wohltat vor, dass sie Muslime geworden sind. Sag, haltet mir nicht eure Annahme des Islams als gnädige Wohltat vor. Nein, Gott ist es, der euch Gnade zuteil werden ließ, indem er euch zum wahren Glauben leitete, wenn ihr wahrhaftig im Glauben seid. Gewiss, Allah kennt das Verborgene der Himmel und der Erde, und Allah sieht wohl, was ihr tut. Es gab zu Lebzeiten des Propheten einige, die ihm vorhielten, dass sie ihm einen großen Gefallen mit ihrem Glaubensbekenntnis getan hätten und sagten, »Wir waren es, die uns zu dir bekannt und dich unterstützt haben, aber der Koran tadelt sie. Was sagt ihr da? Gott und der Prophet sind es, die euch gnädig waren. Wenn ihr wahrhaftig gläubig seid, braucht ihr es nicht, den Propheten vorzuhalten, so als ob ihr ihm gnädig gewesen seid. Denn Gott ist doch über alles in den Himmeln und auf der Erde im Bilde und erkennt auch euer Inneres. Er weiß, in welchem Umfang ihr seiner Religion treu seid. Wir sehen, erstens, wir sollten für unseren Glauben und unsere Werke keine Ansprüche auf Gegenleistung von Gott und dem Propheten stellen, so als hätten sie uns etwas zu verdanken. Denn Gott und der Prophet sind nicht auf unseren Glauben angewiesen. In Wirklichkeit hat Gott uns eine große Wohltat und Gnade erwiesen, als er uns aus dem Dunkel der Unwissenheit befreite und uns auf den rechten Weg lenkte. Zweitens, in der islamischen Gesellschaft müssen wir darauf achten, nicht auf das Gerede und die äußere Erscheinung von Leuten hereinzufallen. Denn es gibt Leute, die nur so tun, als seien sie gläubig, es in Wirklichkeit aber nicht sind. Drittens, in den Himmeln und auf der Erde gibt es zahllose Geheimnisse, die im Verborgenen liegen. Gott aber kennt sie.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Doppelmoral des Westens bezüglich verstärkter Cyberspace-Überwachung in Frankreich und Iran.
Ein Blick auf die Herangehensweise der westlichen Staaten, insbesondere der USA und der Europäischen Union, zeigt, dass sie kontroverse Themen wie Terrorismus, Internet und Cyberspace ambivalent betrachten. In Wahrheit verwenden sie diese Themen als Werkzeuge, wann und wie auch immer es ihre Interessen erfordern. Ein offensichtliches Beispiel dafür ist die volle Unterstützung des Westens für terroristische Gruppen in Syrien. Nun haben Europa und die Vereinigten Staaten eine ähnliche Haltung gegenüber der Nutzung des Cyberspace und des Internets eingenommen und nutzen diese als Instrumente. Genauer gesagt, wenn es darum geht, das Cyberspace als Mittel zu gebrauchen, um Staaten zu bekämpfen, die sie als Feinde und Rivalen des Westens ansehen, betonen sie die vollständige Freiheit des Internets. Wenn jedoch dasselbe Cyberspace für Maßnahmen verwendet wird, die ihre eigenen Interessen oder ihre Sicherheit gefährden, werden alle Arten von Beschränkungen und verschärfte Kontrollen auferlegt. Dies ist auch bei dem jüngsten westlichen Medienangriff auf Iran bezüglich des Gesetzentwurfs für den Schutz der Rechte der Nutzer und der grundlegenden Dienste des Cyberspace im islamisch-iranischen Parlament deutlich geworden. Dieselben Medien betrachten jedoch die neuen Maßnahmen Frankreichs zur verstärkten Überwachung und Einschränkung der Internetnutzer mit einer positiven Einstellung oder kritisieren diese zumindest nicht. Um den sogenannten Antiterrorprozess zu stärken, setzt die französische Regierung eines der umfassendsten Antiterrorgesetze der Europäischen Union um, das zu einer weitgehenden Überwachung von Internetnutzern führt. Der französische Verfassungsrat hat am 30. Juli 2021 große Teile des neuen Gesetzes gebilligt, das am 22. Juli von der französischen Nationalversammlung verabschiedet wurde. Das Gesetz sieht die Verwendung von Computeralgorithmen vor, die identifizieren, welche Netzwerknutzer mutmaßliche terroristische Inhalte teilen. Frankreich wendet zunehmend Überwachungsinstrumente zur Terrorismusbekämpfung in den sozialen Medien an. Paris hofft, dass mit der Umsetzung dieses Gesetzes die Sicherheitskräfte im Kampf gegen den Terrorismus schneller extremistische Ansätze entdecken können. Nach der Entdeckung solcher Fälle überwachen die Geheimdienste diese Konten sorgfältig und treffen Vorkehrungen, wenn sich die Positionen ihrer Inhaber als extremistisch herausstellen. Die französische Regierung behauptet, auf diese Weise auf neue terroristische Bedrohungen reagieren zu können, die von den Geheimdiensten nicht rechtzeitig erkannt werden. Seit Beginn der Terrorwelle in Frankreich im Jahr 2015 hat Frankreich seine Antiterrorgesetze immer wieder verschärft und in Ausnahmefällen den bestehenden Gesetzen Sonderregelungen hinzugefügt. Nach dem neuen Gesetz zur Verschärfung der Internetüberwachung dürfen Strafen wie Hausarrest und Aufenthaltsverbote nicht mehr nur für Personen gelten, die eine echte Bedrohung darstellen, sondern auch für Personen, von denen angenommen wird, dass ihr Verhalten die Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden könnte. Das Gesetz sieht zudem vor, dass diejenigen, die wegen versuchter Terroranschläge verurteilt wurden, auch nach ihrer Haftentlassung verstärkt überwacht werden. Dieses Gesetz wird jedoch von Experten und Politikern kritisiert. Sie sagen, dass das Gesetz die Überwachung der Bürger ausweitet und die Privatsphäre im Internet untergräbt. Der Pegasus-Skandal, Pegasus ist eine israelische Spyware, hat gezeigt, wie schnell Überwachungstechnologie missbraucht werden kann, sagte Ugo Bernalisi, Mitglied der französischen Linkspartei. Andererseits haben die westlichen Staaten jedoch einen breit angelegten psychologischen und medialen Krieg gegen eine ähnliche Maßnahme seitens des iranischen Parlaments begonnen. Der Gesetzentwurf des iranischen Parlaments hat den Titel »Schutz der Rechte der Nutzer und der grundlegenden Dienste des Cyberspace«, um Disziplin bei der Nutzung des Cyberspace und die Möglichkeit zur Aufklärung von Verstößen zu schaffen, sowie den Missbrauch des Cyberspace zu verhindern. Die Überprüfung dieses Entwurfs erfolgte am 28. Juli 2021 bei einer nicht öffentlichen Sitzung des iranischen Parlaments und der Entwurf wurde genehmigt. Gemäß Artikel 85 der iranischen Verfassung stimmten die Parlamentsmitglieder der Notwendigkeit der Überprüfung des Entwurfs zu und delegierten ihre Entscheidungsbefugnis an eine gemeinsame Kommission. Der Entwurf soll in dieser gemeinsamen Kommission überprüft und die Ergebnisse festgelegt werden. Die Ausarbeitung und Genehmigung von Kriterien für den Schutz von IT-Diensten und die Grundlage der lokalen und einheimischen Anwendungen sowie der Schutz der Privatsphäre der Nutzer und Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf ihre Daten gehören zu den Hauptachsen des Entwurfs unter dem Titel »Schutz der Rechte der Nutzer und der grundlegenden Dienste des Cyberspace«. Es fordert Besitzer von sozialen Netzwerken und Messengern wie Instagram und WhatsApp auf, eine Repräsentanz in Iran zu gründen. Iranische Experten hatten zuvor den Telegram-Messenger aufgefordert, seine Server nach Iran zu verlegen, damit auf die in diesen Netzwerken ausgetauschten Inhalte auf Anfrage Irans zugegriffen werden kann. Rollah Mohammed Nassab, einer der Gestalter des Entwurfs, sagte, »Da Instagram von der Anwesenheit von Iranern profitiert, sieht es keinen Grund, eine Lizenz zu erhalten«, aber wenn es seine iranischen Benutzer verliert, ist es wahrscheinlich, dass es eine Genehmigung beantragt. Nach der Genehmigung der Überprüfung dieses Entwurfs, der natürlich in Iran sowohl Befürworter als auch Kritiker hat, versuchten die persischsprachigen ausländischen Medien, eine Atmosphäre zu schaffen, um Angst und Panik bei den iranischen Nutzern zu erzeugen, sowie durch unrealistische Analysen eine negative Atmosphäre diesbezüglich herzustellen. Auch einige internationale Organisationen wie Reporter ohne Grenzen verurteilten den Entwurf und bezeichneten es als digitale Diskriminierung gegen das Recht der Menschen auf Informationen und sagten, dass der Entwurf auf der Zensurmethode Chinas beruhe. Rezat Haripur, ein Befürworter des Entwurfs, verteidigte diesen und sagte: Solche Spekulationen, dass mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs Schutz der Rechte der Nutzer und der grundlegenden Dienste des Cyberspace, Google und Instagram geschlossen werden, sind haltlos. Denn solange nicht alle ähnlichen Programme im Inland so weit entwickelt worden sind, um die gleichen Dienste bereitstellen zu können, wird die ausländische Software unberührt bleiben. BBC Farsi, als Führer der persischsprachigen Medien in diesem Bereich, behauptete, während der Sender die verschiedenen Dimensionen dieses Gesetzentwurfs auflistete, Mitgefühl für die iranischen Benutzer zu haben und über ihre Internetgeschäfte und ihren Handel besorgt zu sein. BBC Farsi bezog sich auf den Namen dieses Entwurfs, das heißt Schutz der Rechte der Nutzer des Cyberspace und Organisierung sozialer Medien, und behauptete, dass Kritiker glauben, dass der Name dieses Entwurfes seinem Inhalt widerspreche und in gewisser Weise die Rechte der iranischen Anwender zur freien Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken verletzen. Es hieß auch, dass der Gesetzentwurf des iranischen Parlaments auf die iranischen Nutzer sozialer Netzwerke wie Instagram abziele und dass die in diesen Netzwerken aktiven iranischen Bürger, die mikroökonomische Aktivitäten wie den Verkauf von Waren und Dienstleistungen betreiben, sicherlich stark unter einer Filterung leiden und Verluste einbüßen werden. Majid Nasirai, der Sprecher der Kulturkommission des Parlaments, sagte jedoch, dass der aktuelle Entwurf im Vergleich zu seiner ursprünglichen Form zu 70% verändert worden sei und dass die aktuelle Version der Filterung keine Priorität einräumt, sondern sich der Organisierung des Cyberspace und der Darbietung von Dienstleistungen in diesem Raum widme. Andere persischsprachige ausländische Medien wie VOA, Voice of America, Deutsche Welle, RFA, Radio France International und weitere iranfeindlich gesinnte Medien verfolgen einen ähnlichen Ansatz bezüglich der Ablehnung des Entwurfs des iranischen Parlaments und bemühen sich, eine negative Atmosphäre in dieser Hinsicht zu schaffen. Es stellt sich nun die Frage, weshalb diese Medien bei der Auferlegung von Beschränkungen und der Verschärfung der Kontrolle des Cyberspace und des Internets in Frankreich, das sich als Verfechter der Rechte und Freiheiten des Individuums bezeichnet, keine ähnliche Haltung eingenommen, sondern diese Maßnahmen in Frankreich im Allgemeinen positiv beurteilt haben. Dieses Vorgehen kann auch nicht mit dem Argument gerechtfertigt werden, dass Frankreich dies zum Zwecke der Terrorismusbekämpfung tut, da Iran selbst wegen seiner geografischen Lage größeren terroristischen Bedrohungen ausgesetzt ist. Dies ist also ein weiteres Beispiel für die feindselige Haltung des Westens und seiner Medien gegenüber Iran und seinen Anliegen, sowie für deren Bemühungen, das Image Irans zu verschlechtern.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen. Thank you.